Deutschlandfunk, Kultur heute.
Es ist eine, und damit kommen wir zum nächsten Thema, zur Bühnenkunst der wunderbarsten abgründigen Komödien deutscher Sprache. Heinrich von Kleists Der zerbrochene Krug. In ihr wird die Vernunft vor den Richterstuhl der Vernunft gezogen, was misslingen muss. In Eves Zimmer ist nächtens ein Krug zu Bruch gegangen. Am nächsten Tag geht es bei Gericht um mehr als Keramik. Eves Mutter verlangt, den Bräutigam zur Rechenschaft zu ziehen, der aber will die Verlobung lösen, weil er eben nicht durchs Fenster eingestiegen ist. Eve schweigt zu allem. Das Publikum sieht indes einen von Schrammen und Kratzern, von blutigen Wunden gezeichneten Richter, Richter Adam. Das Publikum weiß schon längst mehr und ist die schweigende Öffentlichkeit. Richter Adam verbringt die Gerichtsverhandlung damit, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Auf der Strecke bleibt Eve. Der Richter richtet das Recht zugrunde. In Düsseldorf hat die junge Regisseurin Laura Lindenbaum einen radikal weiblichen Zugriff gewählt, der das alte Stück in neuem Licht zeigt. Und in unserer Serie über Gerechtigkeit fahren wir damit fort und hören zunächst Dorothea Markus.
Eigentlich hält Gerichtsrat Walter bei Kleist das Licht der Aufklärung hoch. Er ist die demokratische Instanz, die kritische Selbstreflexion und Wahrheitssuche garantiert, während der ramponierte Dorfrichter Adam sich in abstruse Ausreden verstrickt. Doch in Laura Lindenbaums Inszenierung wird der vermeintlich so hilfreiche Gerichtsrat erst zum korrupten Mittäter und schließlich sogar zum Vergewaltiger. Es ist ein Schock, als er dem Verlobten von Evchen das Handy zum Zeitstoppen gibt und über die junge Frau herfällt. Zwei quälende Minuten lang missbraucht er sie im Bühnenhintergrund, gnädig verdeckt vom Schreiber Licht, der karrierebeflissen schon mal die Richterrobe anprobiert. Vor Männerbünden gibt es kein Entkommen. Dabei hatte Laura Lindenbaum dem in vielen Inszenierungen vernachlässigten Evchen doch gerade ihre eigene Stimme wiedergegeben. Die Regisseurin lässt jenen Schlussmonolog spielen, der nach Goethes Uraufführung 1808 von Kleist gestrichen wurde, auf Goethes Anweisung. Evchen erzählt in Düsseldorf also endlich einmal selbst, was der Richter von ihr wollte, an jenem Abend, als der Krug zerbrach. Die junge Schauspielerin Janet Ruja-Voss, die bisher in kindlicher Kleidung still als Statue auf dem Kühlschrank stand, erhebt mutig und kraftvoll ihre Stimme.
Weil wir jetzt in der Stube sind, drückt er den Stuhl herbei, sich wie zum Schreiben. Ich denke, setzen wird er sich doch eher. Er geht und schiebt den Riegel vor die Tür und fasst mich so mit beiden Händen, seht.
Seit Lindenbaums Inszenierung kann man Kleists bitteres Lustspiel um den korrupten Richter und seine Handlanger wohl nicht mehr anders lesen als das erste MeToo-Missbrauchsstück der Theatergeschichte. Auf einmal fällt auf die Willkür, mit der ein Richter über Schicksale bestimmt. Die schmierige Selbstherrlichkeit, mit der er nachts in ihr Schlafgemach eindringt. Die Chancenlosigkeit einer jungen Frau, die für ihr Glück kämpfen will und deren Wort und Absicht in einer Männergesellschaft nichts gelten. Am Ende wird Dorfrichter Adam bei Laura Lindenbaum wieder ins Amt gehievt, diesmal ohne zerrissenen Talar, sondern standesgemäß in Businessanzug.
In unserer Reihe Denkfabrik Gerechtigkeit über künstlerische Antworten auf politische Fragen der Gegenwart geht es nun also um Machtmissbrauch an herausgehobener Stelle. Eve, das Opfer, entsagt, buchstäblich. Im Lichte der gegenwärtigen MeToo-Debatte wird also die Frage nach Machtmissbrauch und die Frage nach der stimmlosen Frau in diesem Stück von Kleist gestellt. Regisseurin Laura Lindenbaum, welche Fragen haben Sie damit gestellt und welche Antworten haben Sie gegeben?
Sie haben es ja gerade schon gesagt, das Stück handelt extrem von dem Machtmissbrauch einer Person, die quasi vom Staat das Recht erhalten hat, über andere zu urteilen. Und der nutzt das im Verlauf des Stücks, obwohl er selber zum Schuldigen geworden ist, extrem aus, dass er nun Recht sprechen darf. Und das hat sich für uns die Frage gestellt, das ist ja irgendwie hochaktuell, dass ein Mann in dem Fall konkret die sexuelle Unterwürfigkeit einer Frau ausnutzen kann, um sie in der Notsituation, in der sie war, ob nun gezwungen oder nur durch die Umstände gezwungen, dazu zu bringen, das zu tun, was er möchte, zu einer sexuellen Handlung zu bringen. Und das kommt vor Gericht und qua seiner Position, die kein anderer in Frage zu stellen traut, kommt er fast ungeschoren aus der Gesamtsituation heraus, weil ihn seine Position schützt. Das schien uns exemplarisch und in die Richtung haben wir dann den Kleist gelesen.
Eine Position, die nicht in Frage gestellt wird, haben Sie gerade gesagt. Das heißt, wenn wir über Recht und Gerechtigkeit nachdenken, heißt das wesentlich, so wie in der Demokratie auch immer, dass es eine Kontrolle des Rechts geben muss. Also immer auch die Möglichkeit, die Richter zu richten.
Absolut. In dem Fall wird das zur Disposition gestellt. Es ist natürlich nicht so, dass der Richter ganz alleine handelt. Also es ist ein bisschen so der Effekt von des Kaisers neue Kleider. Es gäbe eine Gesellschaft, die zumindest auf eine Gerechtigkeit pochen könnte und sehen könnte, dass hinter der Rechtsprechung Eigennutz steht. Aber letzten Endes sieht man, dass er strukturell die Macht hat und die ihm verliehen wurde, sich durchzusetzen, ohne dass es noch eine höhere Instanz gäbe, die überhaupt ein Interesse daran hätte, ihn daran zu halten. Dass man sozusagen das lieber aufrechterhält und ihn an seiner Position lässt, als dass man in Frage stellt, dass Gerichte und Recht generell Unrecht sprechen könnten.
Also stehen immer mehr als nur zwei vor Gericht. Nicht nur der Kläger und der Beklagte, sondern eben auch eine Gesellschaft, aus der das Ganze hervorgeht.
Absolut. Das Schöne ist, finde ich, an diesem exemplarischen Fall von Adam im Krug wird ein Gesellschaftsbild aufgezeichnet, was eben wegkommt von dem Persönlichen. Hat der jetzt wirklich Lust gehabt auf die Eva oder was war das für ein spezieller Moment? Auf eine Grundstruktur, wo man merkt, da ist ein System marode geworden. Eine Machtposition kann ausgenutzt werden in jeder Sekunde, weil sie nur eine Deutungshoheit, Legitimation ist, jetzt jederzeit Recht zu sprechen.
Es geht in der darstellenden Kunst, in der Bühnenkunst, aber auch im Leben wesentlich um Machtstrukturen, das haben Sie betont. Es geht auch darum, wer, Frau Lindenbaum, buchstäblich das Sagen hat und wer nicht, ne?
Absolut. Das ist in dem Stück exemplarisch, weil sozusagen Eva als Opfer, die den Tatverlauf am besten schildern könnte, das ganze Stück über zum Schweigen gebracht wird. Und erst ganz am Ende, jedenfalls in der Urversion von Kleist, überhaupt das Sprachrecht sich selber nimmt, nicht mehr richtig erteilt bekommt. Das versucht der Adam den ganzen Verlauf zu verhindern. Und das ist natürlich exemplarisch für, wie ist diese Sichtbarmachung von strukturellem Machtmissbrauch grundsätzlich. Und da ist, glaube ich, das, was Sie vorhin angesprochen haben, von wegen, wenn die Politik versagt, kann das Theater vielleicht doch was tun, indem es bestimmten Leuten, die sonst nicht zur Sprache kommen und denen das Stimmrecht verweigert wird, eine Plattform bieten. Und das ist in dem Stück exemplarisch durchbuchstabiert, dass ausgerechnet die, die es betrifft, die was dazu sagen könnte, die Gehör bekommen müsste, stumm gehalten wird.
Ich glaube, das ist sowas wie der Glutkern unseres Gesprächs vielleicht, denn Sie haben gerade gesagt, sie ist zum Schweigen gebracht worden, die Eva. Das Mädchen zur Gerechtigkeit zählt, dass eben die Opfer nicht entsagen buchstäblich, ja? Also dass man ihnen eine Stimme gibt. Das ist ein wichtiges Ziel.
Total. Und da ist auch die Frage, wenn wir es auch über Theater sprechen, in welcher Form man das macht. Kann ich als Frau ein Stück über die unterdrückte Frau inszenieren, das Zuspitzen in Kleist benutzen? Aber wie ist es in anderen Feldern? Kann man für jemand anderen überhaupt die Stimme ergreifen? Reicht es, sichtbar zu machen, Strukturen aufzuzeigen aus einer Position, das nicht von sich selbst heraus sprechen, sondern nur aufdecken wollen, denn ich glaube, dieses, wie groß könnte man ziehen, dass man Räume schafft, Platz schafft, um hörbar zu werden aus allen Positionen, aus allen unterdrückten oder ja, Minderheitenpositionen heraus, das ist, glaube ich, wäre ein total großer Anfang, um Gerechtigkeit überhaupt neu zur Disposition zu stellen.
Ich nehme bis hierhin zwei Punkte mit und ergänze einen dritten und bin auf Ihre Zustimmung oder Ablehnung gespannt. Sie haben ausführlich von den Machtstrukturen gesprochen, zur Gerechtigkeit zählt, die auch aufzulegen. Das zweite war, jenen eine Stimme zu geben, die bislang stimmlos waren. Und das dritte wäre dann, wenn ich Sie recht verstehe, einen Raum dafür zu schaffen, einen angstlosen, furchtlosen Raum, der das überhaupt ermöglicht. Also geschützte Räume.
Geschützte Räume, die möglich machen, dass man seine Zurückstellung ausspricht, die aber auch eine Diskussion ermöglichen. Also es war beim Kleist insofern interessant, als dass natürlich, wenn man so ein Stück herangeht, das Bedürfnis hat, eigentlich nicht nur die Missstände aufzuzeigen, sondern ein Gegenstatement zu bieten. Das haben wir insofern getan, als dass bei uns die Eva zumindest zu Wort kommt und ihre Position aufzeigt und damit zeigt, dass es nicht nur in dem Vergehen von Adam liegt, sondern daran, wie sich das komplette Dorf verhalten hat. Aber was wäre eine Möglichkeit, wirklich aufzustehen, eine Gegenposition stark zu machen, die ein Stück umdreht, überhaupt nicht mehr die Position des Adams deutlich macht, überhaupt nicht mehr Missbrauch wiederholen muss auf der Bühne, sondern sagt, so, und jetzt gehen wir raus und verändern wirklich was. Wir verändern was in der Struktur des Theaters, wo auch bestimmte Missstände sind, wo Hierarchien genauso gelebt werden wie außerhalb. Also wie schafft man exemplarisch Theater auch als Schutzraum, in dem sowas verhandelt werden kann und schon in der Verhandlung verändert werden könnte?
Gerechtigkeit muss was Unerhörtes bieten.
ein schöner Begriff, ja. Bruder muss, Gerechtigkeit muss die Stille schaffen oder den Raum schaffen, in dem Unerhörtes hörbar wird. Und dann wiederum wir uns fragen können als Adressaten, was hat das mit uns zu tun, ne? Dass man nicht sagt, der Adam war es und wir haben damit nichts zu schaffen, sondern was wird da gesagt, was uns im Alltag oder in unserer Vorgehensweise, in unserem Unterstützen von solchen Prinzipien direkt betrifft und wo wir konkret was verändern können.
Staatliche Willkür, Schändung und Stimmlosigkeit überwinden. In unserer Reihe, in unserer Denkfabrik Gerechtigkeit, die Theaterregisseurin Laura Lindenbaum war das.